Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Psychcast. Ich bin Alex und der Host vom Psychcast Psychosomatik Podcast. Und das Thema heute heißt, wie du Hilflosigkeit überwinden kannst. Mir ist aufgefallen, dass Hilflosigkeit in Therapien, in der Klinik, in der Psychosomatik, überhaupt bei leidenden Menschen häufig ein Thema ist. Und vor allem drauf gebracht hat mich Kamia, der sich mit diesem Thema intensiver beschäftigt hat und jetzt auch ein Buch rausgegeben hat über Hilflosigkeit. Das ist gerade erschienen. Ja, Kamia, und ich freue mich, dass du heute zu Gast bist hier im Psychcast. Ganz herzlich willkommen.
Ja, hi Alex. Ich freue mich, hier zu sein. Danke dir.
Ja, der Psychcast, Psychosomatik-Podcast beschäftigt sich mit Themen der Psychodynamik, Psychosomatik, Gruppentherapie. Und ich habe mir auch vorgenommen, immer mal Begriffe rauszunehmen und anhand dieser Begriffe auch ein tieferes Verständnis für Situationen, innerpsychische Situationen von Menschen zu finden. Ja, und das ist super, dass du zum Anlass da bist. Wir haben uns vorgenommen, über dieses Thema Hilflosigkeit, womit man irgendwie oft konfrontiert ist, worüber die meisten aber wenig konkret nachdenken. Das ist nicht so ein etablierter Begriff, wie man vielleicht mal über Hoffnungslosigkeit oder die Stimmungslage, Hoffnungslosigkeit ist ja auch so ein psychopathologischer Begriff, spricht häufig über den Affekt, die Stimmungslage. Ja, und wir sprechen jetzt über Hilflosigkeit und die Dimensionen, die es da gibt. Zuallererst, vielleicht willst du dich erstmal vorstellen und beschreiben, was du so machst und ja, wie du auf das Thema auch gekommen bist.
Ja, super gern. Erstmal danke für die Einladung. Ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, dir damit ja auch sehr nah. Ich bin allerdings nicht in Berlin, sondern in Mainz an der Unimedizin. Und bei uns ist ja so, ich habe noch nach Alpen Facharzt gemacht, da musste man in die innere Medizin gehen und bin danach nach Mainz gegangen. Und habe jetzt die letzten 4 Jahre auch in der stationären Psychosomatik gearbeitet und mich aber irgendwie nebenbei immer für so Themen interessiert, bei denen ich den Eindruck hatte, dass die im psychotherapeutischen Alltag total präsent sind, aber wenn man dann mal die Literatur aufschlägt, gar nicht so viel zu sieht. Und ich glaube, mein erstes Steckenpferd war damals das Thema zum Entschuldigen. Und da dachte ich, Mensch, dann muss es doch total viel zu geben. Wir waren selbst in so einer Situation in der Supervision und bei einem Patienten, wo ich mich nochmal irgendwie belesen wollte und da festgestellt habe, hups, es gibt eigentlich gar nichts. Und dann habe ich irgendwie bei Salman Akhtar, so einem ganz bekannten Psychoanalytiker, ne, ja, irgendwie einen Verweis darauf bekommen von, ich glaube, 1982, dass man doch sich ruhig entschuldigen darf, aber man sollte erst mal gucken, wie so die Beziehung steht. Und, ja. Ist, glaube ich, daraus eine Kolumne entstanden in der ärztlichen Psychotherapie. Das ist ja so eine Fachzeitschrift und ich glaube, du bist ja auch mal auf mich aufmerksam geworden, weil ich ja mal als Medizinstudent, ich habe in Lettland studiert, eine kleine Psychosomatikgruppe hatte. Und da habe ich immer die Vorträge, die wir gemacht haben, als YouTube-Videos hochgeladen. Und noch so ganz unprofessionell in meinem WG-Zimmer. Und irgendwie ist das mir aber geblieben. Und ja.
Ich wollte noch sagen, ich werde das Video mal verlinken. Das ist, glaube ich, noch drauf bei YouTube. Ich habe immer noch mal wieder geguckt. Fand es gar nicht so unprofessionell. Fand es überhaupt nicht unprofessionell. Das war eine der besten Erklärungen, die ich bisher so gesehen habe auf YouTube. In 20 Minuten.
Das war das Psychosomatik
erklärt.
Ach so, ja. Das war eigentlich mein unliebstes Video, weil ich habe das gar nicht so gut erklärt und ich habe das ja mit so PowerPoint-Präsentationen, die einfach vertont.
Genau.
Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Ich mochte das und da bin ich irgendwie auch hängen geblieben, nicht? Also die Psychosomatik hat schon immer so eine Anziehung auf mich gehabt. Auch wenn ich in der Inneren angefangen habe, habe ich letztendlich gewusst, ich werde da anfangen und in die Psychosom rotieren. Und ich habe zwar immer mal wieder mit der Cardio und mit der Gastro irgendwie geliebäugelt, aber mein Herz ist dann immer wieder in der Psychosomatik geblieben. Weil ich das bis heute eigentlich als spannendste Medizinfeld sehe, weil man, also man hat so ein Privileg, also was wir ja eh als Ärzte haben, aber nochmal ein Privileg, in die Leben von Menschen einzutauchen und teilzuhaben und dann irgendwie dabei zu sein, deren eigenen Willen eigentlich zur Gesundung zu unterstützen. Und mit denen gemeinsam zu gucken, wie steht ihr euch eigentlich oder wie stehen sie sich eigentlich gerade selbst im Weg, ja, um endlich weniger depressiv zu sein, um endlich weniger impulsiv zu sein, um ja eine Fähigkeit zum Lieben aufzubauen. Und das sind so ganz, ja, irgendwie zentrale Dinge, die mich in die Psyche zusammengebracht haben.
Ja, interessant. Und du bist Oberarzt in einer Uniklinik, ne?
Ich bin Funktionsoberarzt.
Genau, Funktionsoberarzt, ja. Genau. Dort arbeitest du auch ambulant, glaube ich, in einer Tagesklinik?
Ja, ich habe bisher in so einem integrativen Setting gearbeitet, Station und Tagesklinik, dass die stationären Patienten noch Tagesklinik weiter behandelt worden. Aber ich bin seit ja quasi letzter Woche leite ich die Ambulanz an der Unimedizin.
Okay, genau. das ist so der klinische Teil. Und dann, wie wir eben so besprochen hatten, gibt's auch, ja, ich würde sagen, eine umfangreiche Theoriearbeit, ja, die du leistest. Hast dich ja auch mit Trotz beschäftigt, jetzt in verschiedenen Texten. Und jetzt eben auch mit der Hilflosigkeit. Würdest du einmal beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer, wie bist du auf die Hilflosigkeit gestoßen? Was ist dir da aufgefallen? Und ja, wie kam es, dass du das angehen wolltest?
Ich glaub, wie immer im Leben, es kommen so ganz viele Sachen zusammen, die, glaube ich, irgendwie zum Thema hinführen. Ich glaube, das Wichtigste war, dass ich in dem Jahr 2, 3 Patientinnen gesehen habe, die immer wieder sehr hilflos waren und ich irgendwie nicht mehr von dem Thema weggekommen bin, weil ich auch das Gefühl hatte, ich schaff's gar nicht, denen so sehr zu helfen, wie ich es gern würde. Und das hat mich natürlich auch hilflos zurückgelassen, nicht? Wir kennen das aus unserem klinischen Alltag mit der Gegenübertragung, wie man sich fühlt, wenn man mit Patienten zu tun hat. Und ich glaube, das hat wie so einen Samen in mein Gehirn gesetzt. Und dann gab es aber auch Patienten, die wirklich in hilflosen Situationen waren, also die man auch einfach nicht so verändern konnte. Im Buch beginne ich ja eigentlich auch mit einer Patientin, die an einem ganz schweren Hirntumor erkrankt ist. Und das ist so ein Hirntumor, den will man ja eigentlich auch gar nicht, man will es gar nicht in Worten fassen. Das ist so wie manche Krebsarten, die so gruselig sind, dass man allein schon beim Aussprechen Angst bekommt. Und ich glaube, das war so eine Thematik. Und das andere war vielleicht auch, ja, ich dachte so ein bisschen privat, ich bin da Vater geworden, musste gerade so auch mit der Rolle zurechtkommen, Papa zu sein und nebenbei irgendwie beruflich meinen Weg zu gehen und irgendwie auch noch eine Beziehung, ne, zu meiner Frau so richtig zu gestalten, wie man es wollte. Und ich glaube, so kam ganz viel zusammen.
Ja, und, ich finde total spannend. Gerade ist erstmal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch klinisch arbeiten, total wichtig. Ich meine, das wissen die, aber wenn man sich nochmal klar macht, Hilflosigkeit kann es bei allen Beteiligten geben, zum Beispiel in einem klinischen Setting auf Patientinnenseite, auf Behandlerseite und natürlich außerhalb klinischer Settings. Ne? Ich finde wirklich gut, dass du das auch aufweitest und jetzt nicht sagst, ja, Hilflosigkeit ist ein Symptom von Depression XY, ne? Sondern das ist erstmal eine Situation und so beschreibst du es ja, glaube ich, auch, in die man kommen kann, ne? Im Leben sozusagen, wo es vielleicht Vorerfahrungen gibt, aber es kann je nach äußeren Umständen praktisch jeder in eine Hilflosigkeit kommen. Willst du vielleicht mal beschreiben, wie du dich dem genähert hast und ja, ob du mit einer Definition anfängst oder wie auch immer du das beschreiben möchtest? Ich würde jetzt mal vielleicht so ein bisschen
ich bin manchmal schon so schnell.
Nee, mach nichts. Also ich wollte mich erstmal so interessieren, ganz blöd gefragt, was ist es eigentlich, Hilflosigkeit? Ne? Wie ist es definiert und welche Arten gibt es da?
Ja, ey, total spannend. Ich habe mich auf dieselbe Suche gemacht und ich habe eigentlich wenig gefunden. Und ich bin ja, so wie du, ne, tiefenpsychologisch oder psychodynamisch orientiert. Und da gibt es ganz wenig zur Hilflosigkeit. Und ich komme ja aus so einer, oder ich bin so einer speziellen Therapieschule, in der es schon noch mal ein paar Sachen zur Hilflosigkeit gibt. Aber da wird das eigentlich immer nur als Abwehrmechanismus verstanden. Und irgendwie konnte ich das nachvollziehen, aber ich finde, da blieb wie so eine Lücke. Also die ganze Hilflosigkeit kann doch nicht nur Abwehr sein. Und bei dieser Patientin eben mit dem Glioblastom, da war diese Hilflosigkeit zwar auch ein Teil Abwehr, aber es war ja auch einer realen Situation geschuldet. Und in der Verhaltenstherapie, aber da kommen wir ja vielleicht später zu, da gibt es ja diesen Begriff der erlernten Hilflosigkeit. Und auch wenn du bei Google eigentlich Hilflosigkeit und Psychotherapie oder einfach nur Hilflosigkeit eintippst, bist du innerhalb von einer Sekunde beim großen Thema erlernter
So
Hilflosigkeit.
kennt man es dann wieder. Das ist dann wieder so ein Schlagwort, erlernte Hilflosigkeit, ne? Das ist so der Rahmen, da ist es einem mal über den Weg gelaufen, wenn man irgendwie in Psychosomatik oder Psychotherapie unterwegs ist, ja.
In jedem P-Fach ist es so. Also ich bin, als ich in der Psychosomme angefangen habe, da war meine Oberärztin damals Psychiaterin und Neurologin, die hat immer diesen Begriff fallen gelassen, so ganz häufig. Aber es war wie so ein Buzzword auch, so im Sinne von, naja gut, der ist jetzt halt hilflos und wir müssen ihm das umlernen oder wir müssen ihm jetzt beibringen, da rauszukommen. Weil das ist ja nur gelernt. Und auch das griff irgendwie für mich zu kurz. Und ich glaube, dieses Buch war dann erstmal, also ich habe mich dann erstmal hingesetzt und versucht, ein Paper zu schreiben. Und mich da so schrittweise rangearbeitet und erstmal gedacht, naja, es gibt irgendwie zwei Arten der Hilflosigkeit, wenn man so ganz, ich sag mal, stumpf dran geht. Das eine ist wirklich diese objektive Hilflosigkeit, wenn Menschen einfach in Situationen sind, die sie nicht ändern können. Ich musste, bevor ich hierher gekommen bin oder bevor wir uns nochmal getroffen haben jetzt, musste ich auch nochmal, weil ich auch das Beispiel mit meinem Sohn gebracht habe, zum Beispiel an Alleinerziehende denken. Also war mir davor, bevor ich ein Kind hatte, gar nicht so bewusst, was das eigentlich für eine heftige Anstrengung ist, da alleine ein Kind oder sogar zwei großzuziehen. Und das ist ja was, ich denke, wenn man da einen Patienten in der Therapie hat, der vielleicht das vieles nicht mehr so hinbekommt, dann nicht irgendwie nur an Aktivität zu arbeiten und Leistungsfähigkeit und was es dann noch vielleicht alles gibt, was man so sich wünscht, sondern auch ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, Mensch, jemand, der sich alleine um zwei Kinder kümmert oder um eins, der ist ja auch in einer hilflosen Situation. Gerade wenn zum Beispiel Großeltern oder, weiß nicht, Freundschaften nicht da sind zum Unterstützen. Dann gibt es aber diese subjektive Hilflosigkeit, die, glaube ich, alle kennen, die klinisch arbeiten. Patienten, die eigentlich, wo man so auf dem Papier denken würde, Mensch, Partnerschaft, Freundschaften, irgendwie vielleicht noch ein Vereinsleben, trotzdem sind die irgendwie immer wieder hilflos hier in der Therapie. Und dann hat man das Gefühl, Mensch, warum verleugnen die eigentlich all diese Unterstützung, die die haben, all diese Freundschaften, was liegt denn da vor? Und dann ist Hilflosigkeit irgendwie so was ganz Subjektives. Etwas, was irgendwie für diese Person sehr wichtig ist, und das Leben sehr einschränkt, aber nicht so ganz auf dem aktuellen Leben, keinen Auslöser zu finden hat. Und wenn man dann so darüber nachdenkt, dann fallen einem aber auch noch ganz komische Graubereiche auf, nämlich zum Beispiel in den posttraumatischen Belastungsstörungen, wo Menschen ganz objektiv, also Bedrohungssituationen ausgesetzt waren, die ganz dramatisch waren, ganz schrecklich, wo sie nichts dagegen machen konnten, aber jetzt auch noch so Jahre später irgendwie das Leben wie verändert ist. Und die sich irgendwie fühlen, als haben sie gar keinen Halt mehr, als könnte das Leben sie immer wieder überrumpeln. Und wo irgendwie subjektive Hilflosigkeit vorliegt und viele der traumatherapeutischen Ansätze basieren ja eigentlich auch darauf, wieder Kontrolle zu geben, irgendwie zu konfrontieren, Stabilität im Leben auch erstmal herzustellen. Und gleichzeitig gibt es aber auch dieses ganz Objektive, ne, was passiert ist. Ich glaube, das war erstmal so diese Ausgangsdefinition, mit der ich rangegangen bin.
Du hast ja auch ein Buch beschrieben, dass es eben nicht nur, das war glaube ich so am Schlussteil, dass es eben nicht nur Buzzword sein soll, weil dieses Wort irgendwie, ne, das ist ja so ja, Hilflosigkeit, sondern dass du dafür plädierst, das differenzierter zu sehen und auch mit Inhalten zu füllen. Und ich glaube, was ich so höre, gerade mit diesen, du hast jetzt so diese drei Arten von Hilflosigkeit so ein bisschen beschrieben, dass es auch so, die Idee ist konzeptuell, dieses alte Ding, erlernte Hilflosigkeit, ne? Das hat ja auch sowas Oberflächliches, ne? Jemand hat da irgendwie gelernt. Vielleicht können wir dieses Modell noch einmal nennen, was ist vielen sicher geläufig. Korrigier mich mal, für meine Begriffe heißt das, erlernte Hilflosigkeit, ich habe also innerlich einen Modus mal erlernt, wo ich sozusagen, wenn mir irgendwas zu viel wird, wenn ich irgendwas nicht bewältigen kann oder mir da Muster fehlen, um mit einer Sache umzugehen, die kann auch aus Vorerfahrung, aus Beziehungen bestehen, dann falle ich in die erlernte Hilflosigkeit und mache dann die Erfahrung, dass ich sozusagen, wenn ich alles von mir strecke und sozusagen in diese Starre dann komme, in diese Untätigkeit, dass dann andere, also dass es dann einen Effekt irgendwie hat, dass es praktisch eine dysfunktionale Lösung ist, weil dann irgendwie andere was tun oder ich werde entlastet von einer Herausforderung oder ich ziehe mich dann zurück in die Hilflosigkeit und kann man das so sagen oder ist das jetzt so eine triviale Definition von diesem alten Modell, die eigentlich auch schon wieder eine Vereinfachung ist?
Ich glaube, wenn ich bin ja selbst auch kein Verhaltenstherapeut und auch kein Vertreter der positiven Psychologie, da kommt das ja eigentlich her.
Ja.
Ich glaube, 80% oder 90 von dem, was du gesagt hast, stimmt. Ich glaube, beim Ende mit diesen hilflosen Beziehungen, da verliert sich das eigentlich.
So weit geht das dann gar nicht, ne? Auf die Auswirkungen auf Beziehungen, oder?
Wenn ich es richtig verstehe, nicht. Und es man muss auch sagen, das Konzept kommt eigentlich ja aus der Psychologie und zwar nicht aus der Psychotherapie, sondern aus der wirklichen Wissenschaft.
Aus der akademischen Psychologie sozusagen, ne?
Seligman.
Ja.
Ja, genau. Also wirklich, wo Männer und Frauen in Laboren sitzen und Tierexperimente machen. Und Seligman und Meyer, das waren halt zwei ziemlich ambitionierte junge Psychologen, die, glaube ich, an irgendwelchen Ivy Leagues waren. Und dafür ist das so ein bisschen, ich glaube, die wollten jetzt werden mich aber bestimmt die Verhaltenstherapeuten korrigieren. Ich glaube, die wollten eigentlich mit einem Experiment zeigen, dass der Behaviorismus nicht so richtig sein kann und dass das ein bisschen komplexer ist. Und dann haben die sich so ein Experiment ausgedacht und haben gesagt, naja gut, wir brauchen jetzt mal drei Gruppen von Hunden und alle Hunde sind, glaube ich, miteinander verbunden, so über so ein Kabel und kriegen einen Elektroschock. Und die erste Gruppe, die kann auf so einen Buzzer drücken und dann hört der Schock auf. Und die zweite Gruppe, die kommt gar nicht raus. Und die dritte Gruppe, die war nicht verbunden, die hat im Grunde gar keine Schocks bekommen. Und das war der erste Teil vom Experiment, ne? Das Lernen der Hilflosigkeit. Und das zweite war dann, dass diese Hunde in so einen Versuchsaufbau gesteckt worden sind, der im Grunde aus so zwei Kästen bestanden hat. Und auf der einen Seite gab es den Elektrostoß und dann konnte man aber den Raum wechseln. Und die Hunde, die Erfahrung gemacht haben, man kann mit den Elektroschocks durch den Buzzer umgehen, die kommen schneller raus. Und die sind dann auch sehr viel schneller einfach in den anderen Raum gegangen. Während die Hunde, die den Schock bekommen haben, aber gar nicht die Erfahrung hatten, dass man da rauskommt, die sind da irgendwie verharrt, bis auf so ein paar wenige. Und diese normalen Hunde, die nie einen Schock bekommen haben, die haben auch den Raum verlassen, aber wesentlich langsamer oder ein Stück weit langsamer als die Hunde, die letztendlich den Schock selbst unterbinden konnten.
Ja.
Und daraufhin, das war ein ziemlicher Erfolg, hat Seligman angefangen, Bücher zu schreiben. Weil die beiden gedacht haben, Mensch, Das ist doch eigentlich eine ziemlich gute Erklärung, warum Leute in ihrer Passivität, in dieser Hoffnungslosigkeit verharren. Und dann ist man ja auch schon ziemlich schnell bei den DSM-4 oder damals 3 Kriterien oder ICD-11 Kriterien für Depression. Und dann dachten die, naja, da kommt man ja irgendwie raus. Man muss das eben nur erlernen, wie man da rauskommt.
Sie haben es ja auch stark mit Depressionen in Verbindung gebracht, ne? Die erlernte Hilflosigkeit.
Ständig, ja.
Okay.
Und dabei finde ich, ist das eigentlich total schade, also um nochmal so einen Schritt zurückzugehen, weil Hilflosigkeit ist ja nichts, was nur in der Depression vorkommt. Das ist was total Transdiagnostisches. Also ein depressiver Patient ist ebenso hilflos wie ein PTBSler oder wie ein Angstpatient, ne? Und dann gibt's ja auch bei den Angststörungen spezielle Abstufungen. Also der, ich sag jetzt mal, der mit der generalisierten Angststörung, der ist ja ständig voller Angst, ne? Das ist ja auch die Definition und kann sich ja kaum als autarkes Wesen in dem Sinne begreifen. Oh, aber wenn ich jetzt nur so eine kleine Phobie habe, dann kann ich auch der Phobie aus dem Weg gehen. Und dann bin ich eben in einer sehr kleinen Situation hilflos. Und dann denken wir an die ganzen Somatisierungsstörungen, denken wir aber auch an Persönlichkeitsstörungen, ne? Das sind Menschen, die sind wirklich, und da verwischt sich das dann wieder ein bisschen, ne? Subjektiv eigentlich hilflos. Die haben Schwierigkeiten, ihre Identität klar zu begreifen, die haben Schwierigkeiten, emotionale Nähe zuzulassen und kriegen eigentlich auch wenig Zuwendung. Deshalb finde ich, ist da schon mal so das erste Problem in dieser Definition? Und das zweite ist, dass eigentlich nie so eine richtig klinische Studie über depressive Patienten waren, sondern eigentlich eine Hundestudie, ne, eine Tierexperiment-Tierstudie. Und das ist mir dann erst so richtig beim Durcharbeiten der ganzen Literatur aufgefallen. Was total fehlt, ist die Beziehung. Es wird ja eigentlich außer Acht gelassen, dass da jemand auch einen Elektrostoß gibt.
Ja, ja. War ja typisch für die Zeit, das noch eher wegzulassen, ne? Und die Psyche auch als geschlossenes System zu untersuchen, ne?
Ja. Ja, 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 total.
Mhm.
Und dann, ja, sorry.
Nee, mich würde noch interessieren, was wäre so, um es nochmal einzugrenzen, das Schlagwort Hilflosigkeit, wenn man das mit einem Zitat übersetzt, was in der Person vorgeht, ist das sowas wie, ich weiß keinen Weg, mir zu helfen oder ich weiß keinen Weg, ich habe kein Mittel, Hilfe zu bekommen. Ist wie ich würde es gerne nochmal so.
Es gibt eigentlich eine Studie, die ist total spannend. Die hat dann auf die erlernte Hilflosigkeit im Grunde aufgebaut. Das waren so zwei israelische Wissenschaftler Ende der 80er. Und die haben wirklich genau versucht, so eine Phänomenologie der Hilflosigkeit zu erstellen. Und was eigentlich die zwei so stärksten Prädiktoren für Hilflosigkeit oder die sowas innerlich vorgeht, ist eigentlich der Verlust der Selbstkontrolle. Ne? Wie du es gesagt hast, ich habe eigentlich überhaupt keine Fähigkeit, da rauszukommen. Und wie so eine Erwartung, dass man unfähig sein wird. Und dann gab es noch so ein paar andere, dass man eigentlich aufgeben möchte, dass man am liebsten gehen will, dass man eigentlich gar nicht so richtig hinbekommt. Und was dann aber ganz spannend war, was ja auch wieder auf eine Beziehung schließen lässt, war, dass die noch zwei Sachen gefunden haben, nämlich, dass irgendwie Wut da ist bei hilflosen Menschen. Und irgendwie geht die Wut manchmal nach außen. Da gibt es Leute, die werden ganz aggressiv. Und dann gibt es Leute, die geben halt auf. Und da haben wir ja eine Idee, du und ich, wo die Wut dann hingeht.
Ja, ja.
Dann hat das sofort wieder was mit Beziehung zu tun. Aber auch in der Studie ging es eher wieder so um die persönliche Psyche, aber nicht um dieses Beziehungsmodell. Was macht das eigentlich?
Ich glaube, das ist nochmal gerade ein wichtiger Punkt, dass Hilflosigkeit dann ja, so wie du das beschreibst, eher auch mit hohen Risikofaktoren zusammenhängen kann. Einmal, wenn die Wut nach außen geht, mache ich es ja anderen schwer, in eine tragfähige Beziehung zu kommen. Ne? Das kannst du vielleicht gleich nochmal beschreiben, wie sich das auf eine Therapie auch auswirkt. Ne? Wie schwer das ist, jemandem zu helfen, der in Hilflosigkeit ist. Und ich habe jetzt gerade die Vorstellung, das kennen wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer, vor allen Dingen auch, wenn sie klinisch arbeiten, sieht man bisweilen eben Patientinnen und Patienten, die vom Modus her erstmal sehr wütend sind, ne? Und eine hohe ja, ein hohes Niveau von Ärger mitbringen und das auch in den Kontakt reinbringen. Und das führt ja häufig auch dazu, dass Behandlungen, Therapien abgebrochen werden oder man irgendwie nicht reinkommt in so eine Therapiegruppe und so etwas. Also da ist natürlich Geschick auch von Therapeutinnen und Therapeuten gefragt, da auch Brücken zu bauen. Aber es ist ein Risikofaktor, praktisch isoliert zu bleiben. Und das andere, wenn es eher Resignation und Rückzug ist, du hast ja eben sicher angesprochen, dass da auch aversive Gefühle, Aggressionen und so etwas gegen sich selbst auch gerichtet wird und das auch in suizidale Krisen führen kann, ja, was dann auch vielleicht ein noch höheres Risiko bedeuten würde, als wenn jemand immerhin Wut sozusagen als lebendiges Symptom zeigt, sozusagen. Also vielleicht können wir mal drüber sprechen, wie das hast du ja, denke ich, auch ein bisschen in deinen Text gepackt, ne? Was macht's therapeutisch dann eben so schwierig? Und nachher können wir dann ja noch drüber sprechen, welche Lösungswege es da rausgeben kann. Aber vielleicht nochmal so die Auswirkungen auf dann eigentlich hilfreiche Behandlung, wo die Schwierigkeiten da liegen.
Ja, Mensch, als du es erzählt hast, habe ich direkt an eine Patientin gedacht, die ich so vor ein paar Wochen gesehen habe. Im Rahmen meiner Arbeit mache ich auch Konsile und die Kardiologie hat uns gerufen und gesagt, hier, hört mal, da ist eine mittelalte Frau, irgendwie so um die 50 herum und die ist eigentlich hier wegen einem Vorhofflimmern, aber irgendwas stimmt nicht, die ist total aggro, irgendwie ist uns nicht ganz klar, was da eigentlich abläuft. Die muss jetzt auch 6 Stunden vom der Notaufnahme warten. Also diese ganzen typischen klinischen Geschichten. Ja, schön kurz. Habe ich auch gesagt, Leute, da komme ich doch nicht. Ruf mich ab 14 Stunden. Ja. und dann dachte ich, ja, okay, ich schaue mir es mal an. Und ich bin so in das Zimmer gekommen und zwar zum Glück konnten wir beide miteinander sprechen. Und ich wurde eigentlich sofort angepumpt und habe eigentlich sofort eins auf den Deckel bekommen, dachte, was passiert jetzt eigentlich gerade, weil ich mache ja gerade ein Hilfsangebot. Ich stelle mich dann immer vor und sage, hallo, kam ja Rückert, Psychosomatik, Facharzt und die Kollegen haben mich gerufen und manchmal rufen die Patienten, bitten ja auch einen Psychosomatiker, gerade wenn die vielleicht so ein bisschen mehr schon mal Kontakt hatten. Ich habe es dann nicht verstanden, was los war. Und im Gespräch zeigte sich dann aber eine ganz dramatische Dynamik zu Hause mit einem Suizid von einem Verwandten im eigenen, also im Haus der Patientin, einem Ehepartner, der sich eigentlich total zurückgezogen hat und einem Haustier, das gestorben ist. Und dann zeigte sich schon nach 5 Minuten, da ist so viel baute Wut eigentlich auf diese hilflose Situation, aber auf Menschen, die ihm eigentlich nicht ihr nicht die Unterstützung geben, die sie sich erhoffen würde. Und natürlich auch, wir kennen das ja auch aus unserer Arbeit, wenn sich jemand suizidiert aus dem Verwandtenkreis, natürlich ist man traurig, aber man ist auch saumäßig wütend. Wie geht da der andere mit der Beziehung um? Ne? Wie ist der vielleicht auch mit Hilfsangeboten oder wie ist sie mit Hilfsangeboten umgegangen? Und diese Patientin, die war eigentlich total hilflos. Nicht nur wegen dem Herz, also die hatte auch wirklich eine Herzrhythmusstörung. Die hatte sozial krasse Probleme und dann nochmal psychotherapeutisch. Die war so ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Wut manchmal sofort nach außen geschossen kommt. Und obwohl eigentlich eine große Hilflosigkeit da ist. Und das finde ich dann aber wieder was ganz Schwieriges, weil da ist ja dann nochmal die Frage, ist diese Patientin jetzt hilflos, weil die ihre ganze Wut zurückhält auf Suizid, auf Partner, die sie nicht unterstützen, auf den Verwandten? Oder ist diese Aggressivität, die da kommt, eigentlich der Versuch, die Hilflosigkeit nicht zu spüren? Und ich finde, das ist ja nochmal das Spannende aus der Psychosomatik, dass man das ja mit dem Patienten oder der Patientin zusammen wirklich verstehen will. Und bei ihr hat sich dann aber gezeigt, nee, die macht sich oft hilflos und die ist irgendwie von den Beziehungen alleingelassen, die ist einfach saumäßig wütend, aber die hält das zurück. Und je mehr die das zurückhält, umso mehr steigt der Blutdruck, umso mehr gibt es Atemnot mal, also so typische Angstsymptome natürlich auch. Und Herzrhythmusstörung. Und dann konnte man aber das relativ schnell irgendwie schon mal ins Bewusstsein holen. Und dann wurde es auch besprechbarer. Und dann habe ich die Patientin nochmal so, ich glaube, 7, 8 Wochen später, ich habe ihr dann zum Verlaufsgespräch gegeben. Und da hat sich gezeigt, naja, die hatte schon die Beziehung und die Menschen, die das mit ihr auch besprechen konnten, auch den Ärger besprechen konnten. Aber sie hat es einfach nicht ausgedrückt und nicht reingebracht. Und das fand ich so ein ganz spannendes Beispiel, wo Wut nach außen so ein zweischneidiges Schwert ist. Ne? Manchmal kann es was ganz Gesundes sein. Manchmal kann es was total Destruktives sein. Ja. Und ich glaube, dass das eigentlich das ist, was ich so in dem Buch versuche. Ich versuche, so ein bisschen eine Anleitung zu geben, um zu gucken, hey, worauf müsste man achten, dass Hilflosigkeit gut therapierbar ist? Und genau, da kann ich ja nochmal drauf eingehen. Aber weil das sind so ganz viele Nuancen, ne, die bei uns, wo es viele Buzzwords gibt, ne, mit Ausagieren, Wendung gegen selbst, ja, Hilflosigkeit, Contain und. Aber macht das dann auch wirklich Sinn?
Also du hast da jetzt gut beschrieben, was so sozusagen bei dieser Frau, finde ich, wie man relativ schnell, wenn ich das jetzt richtig einordne, diese subjektive Hilflosigkeit auf ein besprechbares Niveau bringen konnte, ne? Und ihr eigentlich einen Raum eröffnen konnte, diese sozusagen sehr einseitige Gefühlsqualität, die da immer rausgepoltert ist, irgendwie zu verstehen und ein bisschen diese dahinterliegende Situation zu verstehen. Ja, ne?
Aber auch total komplex, weil die ersten, also dieses erste auf den Deckel bekommen, das war ja keine gesunde Aggressivität.
Genau,
und keine
da sind
gesunde
die meisten
Wut.
Ja dann weg. Wenn du jetzt nicht Oberarzt in der Psychosomatik wärst, ne, sondern irgendwo auf einer freien Wildbahn jemand, der Dame auf irgendeine Weise helfen will, dann ziehen sich die meisten ja zurück sozusagen. Ne? Und sie bliebe dann ja auch in ihrer Hilflosigkeit. Ne? Das ist ja so,
das stimmt, ja
so ein sich selbst erhaltenes System dann, so eine Dynamik, ne, die immer wieder Bestätigungskreisläufe bilden kann. So. Aber würdest du auch sagen, das wäre jetzt subjektive Hilflosigkeit eher, ne?
Ich würde sagen, das war eine Mischung in dem Moment, okay. Weil einerseits hilflos war, hat sie sich gegenüber ihren wütenden Affekten gemacht, die Angst ausgelöst haben, gegenüber ihrem Partner, vielleicht gegenüber auch Freunden, die sie nicht unterstützt haben und gegenüber dem Menschen, der sich suizidiert hat. Aber da kam ja auch noch eine objektive Qualität. Also ich meine, ey, 6 Stunden oder 8 Stunden oder wie wir gerade gewitzelt haben, ne, 14 Stunden in der Notfallambulanz zu liegen, das sind ja reale Probleme, die wir haben.
Absolut.
Und das macht einen ja total irre.
Ja,
aber auch da würde ich sagen, da wird man ja eigentlich total wütend auf die Ärzte und die Pflegekräfte, auch wenn man es intelligent. Und dann kommen so Mischformen.
Genau, nee, die Dimension wollte ich gar nicht absprechen. Mir ging es jetzt darum, mal zu gucken, du hattest eine andere Patientin nämlich erwähnt, die mit dem Hirntumor, mit dem unheilbaren Hirntumor, der praktisch in 0% der Fälle geheilt werden kann, diese junge Frau. Und da vielleicht mal so als ein Gegenbeispiel, was hat denn zum Beispiel dieser Patientin geholfen? Also vielleicht nochmal, welchem Zustand war die? Ne? Und diese Situation vielleicht, man denkt jetzt, okay, tatsächlich, die ist hilflos in der Situation. Ne? Man sozusagen ist da, würde jetzt der Volksmund wahrscheinlich sagen, da kann man psychotherapeutisch nichts machen. Es ist ja wirklich eine real völlig aussichtslose Situation. Aussichtslos, so heißt ja auch dein Buch im Haupttitel, glaube ich, ne? Eine kleine Psychologie der Hilflosigkeit. Aber dann beschreibst du in deinem Buch zum Beispiel etwas, und das fand ich ein schönes Beispiel. Wie hat sich das gezeigt und wovon hat diese Patientin dann profitiert?
Ja, stimmt. Das ist total gut, dass du es nochmal reinbringst. Das war eine ganz andere Situation. Ja, das war eine Patientin, ich hatte es erzählt, die hatte diesen Hirntumor und war aber in einer ganz schrecklichen Situation. Als ich die kennengelernt habe, muss ich gerade überlegen, ich habe nicht mehr ganz im Kopf, aber das zweite Kind war quasi, glaube ich, eine Woche vor der sie hat die Diagnose, glaube ich, eine Woche vor der Geburt bekommen. Also so ganz, ganz dramatisch und hat im Grunde so ein Leben gelebt, was viel auf Leistung ausgelegt war. Also Haus bauen, Job, alles gut hinbekommen, machen. Und hatte aber noch ein älteres Kind, das, glaube ich, auch so 3, 4 herum war oder 4, glaube ich, oder 5. Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Und das Kind wollte einfach mit ihr spielen. Und wollte halt mit der Mama Zeit verbringen, so wie halt ein 4-5-jähriges Kind das gerne macht. Und da ist was ganz Schreckliches passiert. Die war total hilflos gegenüber der Krankheit, die sie nicht verändern konnte. Die hat ihren Abwehrmechanismus, der ihr am wichtigsten war, diese Leistung, nicht mehr aufrechterhalten können. Hat ein zweites Kind und der Tod droht. Und die ist total pampig geworden. Die hat dieses Kind immer wieder weggestoßen, war total wütend, und hat eigentlich dafür gesorgt, dass trotz ihres ganzen Leids eigentlich noch mehr Leid entsteht. Weil der Mann irgendwann gesagt hat, hier, das funktioniert so nicht mehr. Also du musst dir jetzt Hilfe suchen. Dir geht's immer schlechter. Du hast immer mehr Operationen, aber dann stößt du deinen Sohn weg. Mich halt auch. Und wie geht's denn weiter? Und Gott, boah. Ich krieg jetzt auch gerade, wenn ich es erzähle, Gänsehaut. Weil das wirklich, ich saß damals in dem Raum mit ihr. Und mein Sohn war ein Jahr, glaube ich, jünger. Und ich dachte, um Gottes Willen, was für eine schreckliche Situation. Und ich bin so traurig geworden. Ich dachte, was ist da denn eigentlich los? Wie wäre das für mich? Und ich weiß nicht, wie es bei dir und vielleicht deiner Frau war, aber man hat ja manchmal auch so stille Gespräche als Eltern, ne? Was, wenn was passiert? Wer kümmert sich dann? Müssten wir über was, also vielleicht, wenn man ein bisschen neurotischer ist, aber das sind ja so ganz wichtige Dynamiken, die so zum Leben dazugehören. Und es war auch gerade so eine Situation, wo wir irgendwie so drüber nachgedacht haben, ja, wie müssten wir uns eigentlich sichern, absichern? Und das hat mich so getroffen, also ganz traurig. Und dann dachte ich, diese Trauer, die hat schon was mit mir zu tun, aber die ist so stark. Das kann nicht nur was auch mit mir zu tun haben. Also das muss nochmal eine zweite Qualität geben. Und dann bin ich erstmal so, habe ich einen Kaffee getrunken beim Stationszimmer und dann dachte ich, Mensch, das ist auch eine sautraurige Situation, in der die ist. Und dann war ich ganz dankbar, dass meine Kollegin die weiter behandelt hat. Ich hatte die nur in Vertretung aufgenommen. Ich hatte dann aber das große Glück, dass sie in meiner Gruppe war. Wir das manchmal so getrennt machen. Und ich glaube, die war, glaube ich, nur so 8, 9 Wochen da. Und im Grunde hat ein Prozess in der Gruppe eingesetzt, wo sie eigentlich immer wieder ihren Tod verleugnet hat und diese ganz schwere Erkrankung. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann in der Gruppe gesagt habe, wissen Sie, ich kenne das nur aus meinem Studium noch so grob, aber ich glaube, die 5-Jahres-Überlebensrate ist irgendwie so 10% oder 15%. Weil viele das auch gar nicht wussten. Also das war so wie so ein Buzzword, aber niemand hat auch richtig nachgefragt und. Und dann hat sich die Stimmung im Raum verändert. Und dann wurde eigentlich deutlich, wie traurig die ist. Und wie sie einfach diese ganz tiefe Traurigkeit nicht rauslässt. Und da war dieses ganze Wegstoßen und Rumschubsen, das würden wir ja als Agieren bezeichnen, ein Versuch eigentlich die Angst vor der Trauer zu regulieren. Und ich habe dann in der Gruppe, ich dachte so, jetzt könnte es wirklich wichtig sein, dass ich mich auch öffne. Also manchmal, ich komme ja auch so ein bisschen aus der MBT und da ist ja auch, sind so Selbstoffenbarungen zu therapeutischen Zwecken, wo man ja immer so ein bisschen vorsichtig ist, wie macht man es? Ja. Und dann habe ich ihr damals gesagt, wissen Sie, ich bin so traurig gewesen und dachte ständig, ich habe irgendwas gesagt wie, du darfst nicht weinen, so zu mir selbst. Und dass ich jetzt, glaube ich, erst begreife, dass das wie so ihre eigenen Worte sind, die sie vor sich selbst herspricht. Und das hat irgendwie so einen Klick gemacht. Und dann hat sie eigentlich so bitterlich geweint. Und dann hat sie mit der Gruppe aber auch zusammen überlegt, wie schaffen wir es oder wie schaffe ich es, meinen Kindern noch was zu hinterlassen? Also wie kann ich dieses Leben, was ich jetzt noch habe, irgendwie so gestalten, dass ich eben nicht mit so einem Ausagieren rausgehe, nicht mit so einer Hilflosigkeit, die akzeptiere, sondern dem allen noch so einen Sinn gebe. Und das fand ich so eine ganz schöne Geschichte, weil die Situation eine objektiv hilflose war, aber sie trotzdem in dieser objektiven Hilflosigkeit in der Beziehung etwas gefunden hat, was wichtig war. Und auch da war wieder, glaube ich, diese Beziehung, die sie für ihre Kids oder denen mitgeben wollte, was Stabilität und Hoffnung gegeben hat.
Ich finde das nochmal jetzt ganz wichtige Einsicht oder einen ganz wichtigen Bericht, weil der zeigt nochmal, wie komplex die Dinge sind, ne? Und dass häufig an der Oberfläche etwas ist, wie hier das Zurückstoßen, so das Ärgerliche, das Abweisende. Und man wäre jetzt irgendwie aufs Glatteis gekommen, wenn man immer daran gearbeitet hätte. Ne? Mhm. So. Das hatte ja in die Hilflosigkeit geführt, wenn ich das richtig verstehe, ne? Dass im Vordergrund was ganz anderes los war, als das, wobei sie Hilfe brauchte. Ja, es ging dabei, von der Gruppe erstmal so gehalten zu werden und so sicher zu sein, um erleben zu können, was da an heftigen und dann natürlich auch irgendwo abgewehrter Emotionalität dann ist, um dann erstmal wieder entscheiden zu können, also im Sinne der Überwindung der Hilflosigkeit wieder die Möglichkeiten zu sehen, die man hat. Ne? Mhm. Wie will ich es gestalten? Was kann ich eigentlich machen? Und so etwas. Und das, finde ich, zeigt dieses Beispiel gut. Und das hatte ich an mehreren Stellen auch in deinem Buch so gesehen, dass wir eigentlich oft unterscheiden müssen zwischen dem, was sehen wir eigentlich an der Oberfläche, was ist erstmal so, ja, die Interaktion, und was dann in den Tiefen der Psyche sozusagen oder emotional dahinter steckt, kann was ganz anderes sein, was wir erstmal gar nicht erkennen können. Ne? Für dich deswegen nochmal wichtig, weil wir sind ja im Internet hier mit dem Psychcast, und ich folge so aus jetzt auch, ja, journalistischem Interesse viele so TikTok-Therapeuten und TikTok-Psychologen und so. Da sind die Sachen in der Regel eben sehr oberflächlich. Ne? Mein narzisstischer Partner ist eben ein Narzisst, weil er diese 5 narzisstischen Eigenschaften hat. Ne?
Und hier sind 3 Sachen, die du dagegen tun kannst.
Genau. Ne? Und das ist wirklich in der echten Psychotherapie doch sehr, sehr anders. Da liegen die Sachen dann, wenn man sich auf den Menschen einlässt, und du hast es gerade beschrieben, ne, was da alles dranhängt. Das geht nicht darum, mit dem irgendwie Kriterien abzufragen, sondern Beziehungsgeschehen zuzulassen. Ja, und durch dieses Zulassen auch der eigenen Emotionalität und das da hingucken und das auch wieder zurückholen dann in die Beziehung, das eröffnet eigentlich dann den Raum, wo die innere Dynamik erkennbar werden kann. Also ich sage ja gar nicht, dass die jetzt immer erkennbar wird oder dass das immer funktioniert, aber das kann eben so ein Weg sein. Und vielen Dank, dass du es nochmal geschildert hast. Das ist, glaube ich, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen an diesem Beispiel.
Aber wenn ich da nochmal einhaken darf, was ich auch so wichtig finde bei dem Aspekt der Beziehung, ist ja, dass das etwas ist, was auch dauert. Also das kommt, finde ich, bei diesen TikTok-Dingern immer so, ne, dein Partner ist Narzisst oder toxische, was auch immer. Hier sind ein paar Sachen, die du machen kannst. Und diese Patientin, die war vielleicht nur 8-9 Wochen da, aber 8-9 Wochen stationäre Psychotherapie, ne? Das sind 2 Gruppentherapien in der Woche. Das sind 2 Einzeltherapien bei uns in der Woche. Das ist eine Kunsttherapie. Das ist 2-mal Tanztherapie. Dann gibt's noch die therapeutische Gemeinschaft. Ne? Also das war sowas Milieu. Ganz...
Ja,
das Milieu, aber es war sowas, ist ja auch was sehr Intensives. Du hast jeden Tag was Psychotherapeutisches und immer mit denselben Menschen. Und das war ein Prozess. Also das war ja nicht in der ersten oder zweiten Woche, ne? Das war was, das hat so, glaube ich, so zweites Drittel überhaupt erst eingesetzt. Und ich denke, das ist ja was ganz Wichtiges, das finde ich, was so ein bisschen verloren geht. Und wenn man jetzt so ein bisschen politischer ja auch wird, etwas, was sicherlich auch verloren gehen wird, in diesem ständigen Verkürzen der Psychotherapie. Ja. Aber manche Prozesse brauchen Zeit. Und ich erinnere mich, wenn ich zum Beispiel mit ambulanten Patienten mal gearbeitet habe im Rahmen meiner Ausbildung, 30 Stunden. Also ich hatte bei manchen Patienten das Gefühl, erst nach 24 Stunden hat sich irgendwie was bei denen bereit erklärt, sich die Mechanismen, mit denen sie teils 50, 60, 70 Jahre durchs Leben gegangen sind, sich mal anzuschauen. Und wie du sagst, ja, da braucht man echt eine gute Beziehung für und auch jemanden, der Bock drauf hat.
Und eine Beziehung braucht Zeit, die aufzubauen. Das kann man nicht beschleunigen, ne? Weil die Psyche ist mit der Beschleunigung der Welt der letzten 30, 40, 50 Jahre, da ist die Psyche ja nicht oder das unser Beziehungsorgan sozusagen nicht schneller geworden, nicht wesentlich jedenfalls. Und wo wir das gerade ansprechen, weil du sagst, immer verkürzen und so, die ambulante Psychotherapie wird ja derzeit, kann man schon so sagen, gerade stark attackiert, was ja bei vielen niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die auch psychotherapeutisch arbeiten, gerade auch eine Form der Hilflosigkeit auslöst, ne? Weil deine eigene Arbeitsweise und das, was du eben dann anbieten kannst und wovon du weißt, wie das funktioniert, attackiert wird. Und es gibt ja jetzt gerade, habe ich gehört, zum Beispiel bei der TK, der Krankenkassenchef, der will ja ganz stark dahin, erst digital, wenn digital nicht reicht, also wenn Apps hier die Gas nicht reichen, dann begrenzte ambulante Psychotherapie und wenn das gar nicht mehr reicht, irgendwie tagesklinisch, stationär oder so. Also aber das ist so weit weg von so einem Verständnis gerade, was wir irgendwie wissen, aber das kannst du praktisch keinem Menschen erklären, der nicht einen Zugang oder eine Affinität dazu hat oder das verstehen will oder ein eigenes Interesse oder mal eine Erfahrung damit gemacht hat. Das kannst du wirklich nicht erklären. Und das macht für viele auch wirklich Hilflosigkeit, dass diese Gesundheitspolitik so entkoppelt ist von dem Bedarf, der in solchen Situationen eigentlich besteht.
Ja, und du hast was gesagt, was ich nochmal wichtig finde aufzuräumen. Du sagst, Beziehung braucht Zeit und das entsteht nicht so schnell. Und ich würde es mal anders sehen. Jetzt stell dir mal vor, du wärst ein super Therapeut. Also so, du wärst der Alex, der Beziehung immer hinbekommt. Ab Stunde 1 wäre alles
so.
Super.
Ist fast so.
Ja, Alex, ich höre das bis nach Mainz, aber wenn du jetzt noch besser, sogar noch besser wärst,
ja,
dann darf man ja auch nicht vergessen, wir arbeiten ja mit Patienten, das kommt ja auch noch in dem Buch, ne? Wege in die Hilflosigkeit, da versuche ich ja zu beschreiben, wann wird eigentlich jemand hilflos. Und das sind ja ganz häufig aversive Lebensweisen.
Das kannst du uns gleich nochmal erklären.
Ja, aber es geht ja darum, ne? Jetzt stell dir mal vor, du bist wirklich so ein super Therapeut und dann hast du 24 Stunden und jede Stunde ist bombastisch perfekt. Aber wenn du jemandem begegnest, wie wir es ja häufig im stationären Setting haben, der brutalste wirklich Kindheitserfahrung gemacht hat, depriviert ist, der kaum jemanden, kein verlässliches Objekt hatte, dann kann deine Beziehung noch so toll sein. Da klar ist ihm 24 Stunden nicht. Und dann ist ja auch die Frage, was heißt überhaupt gute Beziehung? Ne? Und also das wird so ganz komplex. Aber ich denke, das war mir so nochmal wichtig zu sagen, es ist ja, manchmal hat man ja diese omnipotenten Fantasien, die ja auch vielleicht von diesem TKler deutlich, TK-Chef quasi deutlich werden. Ja, dann machen wir es halt online und dann für die Schwierigen und. Aber
auch
man kann
schon
ja
das
den
schon. Soll ja rausgenommen werden jetzt. Die sollen ja dann nicht budgetiert werden. Schwere Fälle, ne? Ein schwerer Fall kann ja der sein, der die ersten Sitzung komplett unkompliziert ist und er sagt, ach, ich brauche gar nicht viel. Und das ist alles, das sind so Kategorien, die aus der somatischen Medizin kommen, ne? Sage ich jetzt mal, Triagierung, ne? Blutet jetzt einer, ja? Oder hat er keine aktive Blutung? Das kannst du sehen und objektivieren. Aber du sollst dann mal sagen, ist jetzt jemand ein schwerer Fall? Und wenn du Nein sagst, dann hat der ein ganz stark begrenztes Budget für Therapie, ja. Und dann sind manche schweren Fälle, die man aber, also wie du das schon sagst, je nach auch Beziehungsvorerfahrung ist der vielleicht total unkompliziert. Das ist ja genau das Schwierige. Also Riesenfass, aber du hast mich jetzt nochmal neugierig gemacht, Wege in die Hilflosigkeit. Würdest du uns die nochmal schildern? Und dann vielleicht gleich dazu, Wege aus der Hilflosigkeit.
Ich probiere es aufzurollen.
Ja.
Ja. Also jetzt mal, ich mach's mal ein bisschen kürzer, weil in dem Buch gehe ich vor allem auf so die neueste Theorie, glaube ich, zur menschlichen Entwicklung ein von Tomasello. Ja. Und die total spannend ist, aber die man, glaube ich, jetzt nicht super schnell runterreißen kann. Aber wie Freud gesagt hat, ne, wir kaufen die Katze im Sack und man sieht da erstmal so einen ganz unkomplizierten Patienten, aber unkompliziert kann ja auch die Kehrseite von Trotz sein, wo die Angepasstheit eigentlich ein wunderbarer Trotz vor therapeutischem Fortschritt ist. Und dann ist ja die Frage, ja, wie kommt eigentlich ein Mensch in die Hilflosigkeit? Und so eine ganz generelle, generalisierte Hilflosigkeit. Naja, und wir werden ja erstmal als Menschen schon in Hilflosigkeit geboren. Ne? Wir kommen auf die Welt und erstmal haben wir keine Ahnung, was unsere Gefühle überhaupt sind. Wir wissen noch nicht mal, was, was heißt das auf Deutsch, Needs, also was unser Verlangen eigentlich ist. Ne? Ja. Wir können noch gar nicht so unterscheiden, ist das jetzt Hunger, ist das jetzt Schmerz und.
Das müssen die anderen interpretieren für uns.
Genau, das müssen die anderen für uns interpretieren. Und da sind wir eigentlich schon im ersten Moment der Hilflosigkeit, wo wir mit Beziehung rausgeholt werden. Und dabei sind wir noch gar nicht so hilflos als Neugeborene. Wir haben nämlich eine ganz tolle Fähigkeit, das sagt im Grunde so Tomasello, der sagt, naja, irgendwie so die ersten 9 Monate scheinen erstmal so viel mit Versorgung und Nähe und so zu tun zu haben, aber Kinder haben schon so eine Ahnung, wie die die Aufmerksamkeit bekommen, wie die, wie die im Grunde es schaffen, die Intention von ihrem Gegenüber, sage ich mal, irgendwie ein Stück weit zu bestimmen. Und das heißt, in dieser Hilflosigkeit gibt es schon eine ganz tolle Fähigkeit, die Kindern dabei hilft, eine Beziehung zu holen, für sich zu holen, die unterstützt. Und ich sage jetzt mal, der erste Weg in die Hilflosigkeit ist natürlich, wenn man diese Unterstützung nicht hat. Und das hört sich erstmal so ganz simpel an, aber dann gibt es ganz viele verschiedene Abstufungen. Ne? Und das kennen wir auch aus der Klinik. Jemand, der bis zum 9. Monat, sage ich mal, ganz schreckliche Erfahrungen gemacht hat, also ob wir jetzt von Kernberg über irgendwie andere Theoretiker von Fonagy und Bateman gucken, würden ja durch die Bandbreite oder wie man das sagt nochmal hinweg sagen, Mensch, das sind richtig frühe, schreckliche Störungen. Das sind Menschen, die haben wirklich so einen existenziellen Terror in sich. Die haben so eine Panik, dass die Welt sie eigentlich verschlingen könnte und wissen gar nicht, was passiert. Die Abwehrmechanismen sind die von einem Kind. Naja, und nehmen wir mal an, du hast das jetzt hinbekommen und hattest gut genügende Eltern. Und dann kommt eine 9-Monats-Revolution. Und du lernst zum ersten Mal rekursiv zu denken. Und rekursiv zu denken bedeutet, ich kann als Baby verstehen, dass wenn ich irgendwo hindeute, dass du weißt, was ich meine. Oder dass wenn du wohin deutest, dann kann ich quasi verstehen, du willst von mir, dass ich jetzt das für dich mache. Und da kann es natürlich auch wieder zu einer Einschränkung kommen. Ne? Wenn du jetzt Eltern hattest, die dich ausreichend genug gehalten haben, für dich da waren, dein Hunger, deine Kälte und Wärme irgendwie behoben haben, aber deine Intentionen gar nicht verstehen, dann wirst du ja auch hilflos. Und Intentionen sind ja nicht immer nur, hey, gib mir mal bitte den Ball da vorne, mit dem ich spielen will und ich will mit dir spielen, sondern da steckt ja eine ganze Latte von Dingen sofort drin. Ne? Da steckt Neugier, Lust, Freude mit drin, also Emotion, aber da kann auch Ärger mit drin sein und ganz basaler kindliche Wut, da kann Trauer drin sein. Und darauf baut ja im Grunde, wenn ich es richtig immer verstehe oder versuche zu verstehen, diese ganze Mentalisierungstheorie auch. Ne, kann eigentlich das Gegenüber die Intention von einem Kleinkind verstehen. Und dann beginnt so mit 3 Jahren bis zum 6. Lebensjahr was ganz Spannendes, was in der Psychotherapie eigentlich kaum Aufmerksamkeit bekommt. Nämlich, das Kind geht von der, geteilten Intentionalität, also zwischen in der Diade, zur kollektiven Intentionalität. Das Kind lernt zu verstehen, wie funktioniert die Gruppe, welchen Ort nehme ich darin ein, was wird sanktioniert für ein Gruppenziel, wie bilde ich eine Gemeinschaft, so ganz grob gesagt.
Ja.
Und danach entsteht quasi Identität, Moral aufgrund des Handelns in der Gruppe. Und das heißt, wir haben so ganz viele Orte, wo Hilflosigkeit schon entstehen kann. Denn wie wir bei vielen unserer Patienten ja auch wissen, vielleicht ja auch von uns selbst, Gruppe ist eine riesige Herausforderung.
Absolut.
Gruppe kann total toll sein, kann mit die beste Erfahrung sein, die man, glaube ich, psychotherapeutisch machen kann. Aber es kann auch die zerstörendste sein. Also auch wenn es sicherlich weniger, glaube ich, Verletzungen innerhalb von Gruppen gibt als im Einzel, weil es viel mehr Augen gibt, Ausschluss ist brutal. Und da gibt es so viele Dinge. So, jetzt rede ich zu viel. Es tut mir leid, ich kann mich manchmal in so Themen verlieren.
Nee,
du unterbrichst mich.
Ich wollte es wissen. Also du sagst ja sozusagen, es gibt verschiedene Phasen und prämorbide kann man gar nicht sagen, ne, weil Hilflosigkeit jetzt nicht unbedingt eine Pathologie ist, aber ne, es kann was angelegt werden, eine Erfahrung, kann was abgespeichert werden und später kann durch Ereignisse etwas ausgelöst werden, wo ich auch in ähnliche Hilflosigkeitssituationen und Wiedererleben komme.
Genau. Und das Schlimme ist ja, sind diese aversiven Lebenserfahrungen. Ne? Also wenn ich jetzt, und das muss ja gar nicht sein, dass meine Mutter depressiv ist oder mein Vater gewalttätig. Es gibt ja so ganz, da kommt ja wieder die ganze Psyche zusammen, wie kompliziert das ist. Das Temperament von einem Kind, die genetische Anlegung. Manche Kinder kommen viel besser damit zurecht, wenn die Eltern länger mal weg sind als andere. Und jetzt ist ja so, es gibt ja diese ganz berühmte Studie von Feliti et al. Zu aversiven Kindheitserfahrungen, die wird, glaube ich, jetzt schon 20.000 Mal oder 30.000 Mal zitiert. Und gibt es 1.000 neue Studien, die eigentlich zeigen, ey, wer ganz schreckliche Erfahrungen in der Kindheit gemacht hat, der ist körperlich kränker, der ist psychisch oft kränker, der hat schwierige sozialere Begebenheiten. Und je mehr dieser aversiven Erfahrungen dazukommen, umso mehr kumuliert letztendlich auch das Gesundheitsverhalten. Und ich habe keine jetzt Belege dafür. Es ist nicht so, dass es irgendwo ein Paper zur Hilflosigkeit gibt. Aber ich versuche das so ein bisschen auch unter dem Aspekt zu subsumieren, dass ich sage, naja, wenn wir bedenken, dass Beziehung uns eigentlich erst zu Menschen macht und die Qualität der Beziehung, aber wir zu bestimmten Bereichen keine Beziehung bekommen oder die ausbleibt oder es ist ja auch das Drama von Menschen und von uns allen, dass wir sie uns irgendwie auch selbst verwehren können. Aufgrund den Rollen, die uns zugewiesen werden, aufgrund unserer eigenen Verhaltensweisen ja auch manchmal, dass dann etwas passiert, dass wir ganz hilflos werden. Und dass eigentlich nur Beziehung uns helfen kann. Aber wenn wir beschissene Erfahrungen, um es immer ganz vulgär zu sagen, gemacht haben, dann hat man Angst wieder vor Beziehungen. Und dann kriegt man diese Unterstützung nicht.
Das ist dann, dann erhält sich das Problem aufrecht. Ne? Und ja,
genau.
Ja, interessant. Du hast ja dann in deinem Buch so mal drei Wege zum Beispiel aus der Hilflosigkeit. Also der, also auf jeden Fall der erste, zweite und dritte Weg. Ne? Und ich glaube, der erste Weg, den du beschrieben hast, der ist ja so ein bisschen so, ne, dass ein Abwehrmechanismus bei einem Patienten dazu führt, weil der alles externalisiert. Ne? Der sagt, die anderen haben ein Problem, ich habe ja kein Problem. So. Und
genau.
So lange kann er keine Hilfe bekommen, weil wer kein inneres Problem hat, kann keine Hilfe bekommen. Das hast du ja am Beispiel einer Therapiesituation beschrieben. Das finde ich total gut verständlich. So, ne? Also wer als Abwehrmechanismus externalisiert und sich schützt, beraubt sich auch der Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Ne? Das kann sozusagen ein Ausweg somit sein, aus der Hilflosigkeit anzuerkennen, dass es auch ein Problem gibt. Und selbst wenn man erstmal, wenn das noch assoziativ ist und man einfach anfängt dafür, eine Sprache zu finden oder das in die Beziehung zu bringen, ins Gespräch zu bringen. Was ist denn der zweite Ausweg aus der Hilflosigkeit? Da hattest du ein anderes Beispiel.
Ja.
Das habe ich jetzt nicht
mehr geschafft. Ich muss vielleicht dazu sagen,
ja,
ich orientiere mich an, das glaube ich sogar hinter mir, ich orientiere mich an den Kollegen hier. Co-Creating Change von John Fredrickson.
Okay, kenne ich
nicht. Das ist ein ein sehr, sehr erfahrener Psychotherapeut aus Amerika, der, finde ich, vieles so ganz gut konzeptionalisiert. Das erste, wie du gesagt hast, ist das Problem. Und das zweite ist der Wille. Und das mag sich für Menschen, die außerhalb von Therapien stehen und vielleicht so zum, ich sag jetzt mal, Bildungspublikum gehören, die sich für Therapien interessieren, erstmal irgendwie paradox klingen. Weil warum sollte jemand Probleme mit einem Willen haben oder dem Willen an Problemen zu arbeiten, wenn er doch in die Therapie kommt? Der muss ja eigentlich seinen Willen mit sich bringen. Aber wir erleben ja häufig bei Patienten, dass obwohl die mit einem Problem kommen und das unbedingt angehen wollen, ganz viele Widerstände aufkommen und eigentlich der Wunsch da ist, sich eben nicht damit auseinanderzusetzen und nicht aktiv selbst dran zu arbeiten.
Kann ein Grund sein, dann auch in die Therapie zu kommen, weil dann gehe ich da immer schön hin, jede Woche und es ist dann bewilligt und dann habe ich das da schön deponiert und dann muss ich ja nichts mehr machen, weil ich ja so schön an der Therapie teilnehme, ne?
Ja, und das ist ja, finde ich, was ganz Spannendes mit der Hilflosigkeit. Mhm. Wenn Patienten zwar sagen, ich habe da ein Problem, aber dann mit dem Willen dran zu arbeiten und auch mal zu gucken, wo zum Beispiel eigene Anteile sind und wo doch das Problem ist, das nicht machen, dann löst es ja manchmal so eine Dynamik aus mit, hey, ich bin so hilflos, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es weitergeht, mach du mal bitte. Und plötzlich ist man als Therapeut oft mit dem Willen der Patienten total identifiziert. Und da muss man ja dann aufpassen, denn wenn ich mehr Willen zur Besserung habe, dann ist es mein Wille. Und was ich natürlich als Patient machen kann, ist, wenn jemand mehr Wille hat als ich, mich dazu entgegenzusetzen.
Ja.
Oh, ja, das ist natürlich sauschwierig bei vielen Patienten, ne?
Ja, da führt ja dann auch aus der Hilflosigkeit, wenn das Gegenüber, in dem Falle jetzt der Therapeut, der das, ja, wenn er psychodynamisch arbeitet und sonst wahrscheinlich auch, irgendwie versteht, ne, der andere jetzt, also wenn er jetzt mehr Willen verspürt als der Patient selbst, wie kommt man da dann raus? Also das Zurücknehmen, ne? Und dem nicht, dem Impuls oder so nicht nachzugeben, ja.
Ich denke, das Wichtige ist, es erstmal wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist schon mal die größte Schwierigkeit für uns Therapeuten.
Total.
Zu merken, mache ich eigentlich gerade mehr?
Ja.
Und welche Dynamik läuft ab? Und dann gibt ja tausend Theorien. Es gibt ja auch die, dass man sagt, oh, jeder Therapeut hat eine depressive Mutter und da müsste man damit zurechtkommen, dass man eben die Mama nicht heilen kann.
Ja.
Und da muss man eben auch sagen, ich kann den Patienten nicht heilen. Aber im Grunde ist, glaube ich, das, was du sagst. Man muss sich zurücknehmen und man muss den Willen an den Patienten zurückgeben. Und sagen, sie haben ja jedes Recht, hier so zu sein, wie sie wollen. Wenn sie sich hilflos machen wollen in diesen Situationen, können sie das machen. Und das muss man, glaube ich, wirklich auch mit dieser inneren Haltung rüberbringen, dass das nicht das eigene Leben ist. Und wenn ein Patient mit seinem eigenen Leben so umgehen will, wer sind wir, dass wir es ändern wollen? Wir wollen es natürlich. Sonst würden wir uns nicht mit der Position identifizieren. Aber ich glaube, diese Haltung macht Druck auf den Willen der Patienten selbst.
Okay. Und der dritte Ausweg, den du jetzt hier nochmal aufgegriffen hast, irgendwas mit Enttäuschung zu tun oder so, wenn ich das hier richtig sehe. Willst du die nochmal beschreiben? Nee, hast du die noch im Kopf oder?
Ja,
manchmal ist es dann doch lange her, wenn man ein Buch geschrieben hat. Dann ist
aber
es
ich ins glaube,
Lektorat,
das,
in die Grafik gegangen
paradox.
Und in den Satz gegangen.
Alter, das ist total paradox. Ich glaube, ich habe dieses Buch 5-6 Mal gelesen, aber irgendwann bist du
total
nicht mehr aufnahmefähig.
Man ist ja so froh, wenn man es abgegeben hat erstmal, ne? Wenn man das echt fertig gebracht hat und dann gibst du es ab und dann ist es 10 Wochen im Lektorat und dann danach habe ich schon alles vergessen. Also ich bin wirklich überrascht manchmal, dass die Sätze von mir sein sollen. Ja, genau. Also Enttäuschung, irgendwie
aber
Enttäuschung.
Das mit der Enttäuschung.
Ja, genau, sag mal.
Das war, glaube ich, aber das Kapitel über einen Patienten, wenn ich mich nicht ganz täusche, der eigentlich kommt, ohne ein klares Problem zu benennen. Und auch so ein bisschen externalisierend hin und her läuft, bis eigentlich deutlich wird, sein Problem ist, dass andere ihn enttäuschen.
Mhm.
ist ja erstmal nur ein halbes Problem.
Ja, ja. Das andere ist ja, ihn enttäuschen. Ja.
Genau. Denn, ne,
oder du hast du beschrieben, Enttäuschung ist kein, genau, Enttäuschung hast du ja beschrieben, ist ja nicht das Problem, sondern wenn ich mir die Enttäuschung nicht, also wenn ich sie extinktieren will, wenn ich sie nicht, mich nicht damit beschäftigen will, oder?
Ja, beziehungsweise man muss auch wieder in der Beziehung sein, ne? Da hat mich jemand enttäuscht.
Hm, ja.
Muss man wieder überprüfen, ist das ein subjektives Gefühl oder wurde man wirklich real enttäuscht? Hm,
ja.
Und wenn man real enttäuscht wird, dann ist nicht das Problem, dass man enttäuscht wird in der Psychotherapie, sondern das Problem ist eigentlich, wie gehe ich mit der Enttäuschung um?
Mhm.
Ne, ziehe ich mich zurück, werde ganz depressiv, betrinke ich mich ganz heftig, fange ich an, mich zu ritzen und.
Ja.
Oder kann ich eigentlich zulassen, in einer Beziehung, in der ich enttäuscht werde von Menschen, die ich eigentlich gern habe und liebe oder gern lieben würde oder was auch immer, ne, also in wichtigen Beziehungen, dass ich auch sauwütend bin. Das ist so unser klassisches Beispiel eigentlich, mit dem wir versuchen, Medizinstudenten an der Unimedizin so ein bisschen psychodynamisches Denken beizubringen. Ne? Was passt? Da gibt es dieses Beispiel von Lisa Ammann, das ist aus, weiß gar nicht mehr, woher das kommt. Die freut sich total auf ihren Freund, der war auf einer Geschäftsreise. Und geht einkaufen auf Wochenmarkt, so alles ganz toll und freut sich und macht alles fertig, holt ihn vom Flughafen ab und sagt, du, ich habe so ein schönes Essen vorbereitet, dann lass uns doch direkt loslegen. Und er sagt, super, dann habe ich noch genug Zeit, mit meinen Jungs einsaufen zu gehen.
Mhm.
Und dann ist... Sie fängt, glaube ich, an, mit den Zähnen zu klenchen oder so richtig auf den Zähnen rumzukauen und bekommt aber gleichzeitig Herzrasen und irgendwie Atemnot. Und natürlich hat der sie enttäuscht. Aber sie schluckt runter und antwortet dann nach dem ganzen Zähne aufeinanderpressen, ja, super, Schatz.
Und ja, ich verstehe.
Wenn ich jetzt so eine Abbiegung nehme, ne, es geht ja darum, erstmal ein Problem zu begreifen.
Ja.
Und das Problem bei diesem Patienten war, wenn Menschen mich enttäuschen, dann bringe ich es eigentlich nicht ins Gespräch.
Das heißt, weil die Folge heißt ja, also wie du Hilflosigkeit überwinden kannst. Ich würde jetzt vielleicht sogar sagen, und das ist ja beim Psychcast eigentlich klar, wir haben echt relativ viele Professionals hier, die arbeiten in dem Bereich, habe ich neulich mal eine Umfrage gemacht. Also, ne, wie kann ich Hilflosigkeit in der Therapie überwinden? Da wäre ja hier die Sache, wenn ich mich hilflos fühle, hier in einer Situation, wo ich an einer Enttäuschung leide, dann muss ich mich eigentlich hinterfragen, ne? Gibt es da Gefühle, gibt es da Auswirkungen auf eine Beziehung, die ich nicht leben will, weil ich vielleicht mit den Konsequenzen, weil ich mit der Konfliktspannung, weil ich mit dieser Veränderung, die das bedeutet, weil ich mich dem nicht stellen will. Ne? Und dann bleibe ich in einer Hilflosigkeit, weil ich das eigentliche dahinterliegende eben nicht in Angriff nehmen will, oder?
Ja. Ich denke, genau so ist es.
Oh.
Und das ist eigentlich so die Psychologie der Hilflosigkeit, auf die ich glaube, es gibt noch so Spielereien, die man natürlich immer explizit verstehen musste. Das Beispiel mit der Trauer war ja eins. Ein anderes ist zum Beispiel, glaube ich, dass die Hilflosigkeit auch ganz gut dabei hilft, keine Entscheidung treffen zu müssen und damit den Konsequenzen zu leben.
Ja.
Aber ich glaube, in den meisten Fällen geht es oft um Aggressivität.
Ja, spannend. Mir fällt gerade so ein jetzt, ich habe mir dein Buch vor ein paar Tagen bekommen, habe mich damit jetzt ein bisschen, wie man das eben so schafft, im Alltag auch beschäftigt. Und jetzt, wo wir so drüber sprechen, ich muss total dran denken, ich war ja früher auch lange an der Unimedizin in der Psychosomatik, an der Charité, auch bei einem bekannten Professor auf der Station, der jetzt schon länger verstorben ist, aber da war richtig so internistische Psychosomatik und also war so die Station, wo die an der Grenze der schweren somatischen Erkrankungen und der eben psychischen Einflüsse, also wirklich internistische Psychosomatik. Und da rotierten Assistenzärztinnen und Assistenzärzte aus anderen Gebieten hin, aus der Gastro, aus der Infektiologie und so weiter. Und die haben häufig, die hat natürlich nicht so Bock aufs Fach. So, das war einfach ein halbes Jahr Rotation, ne, wie in die Notaufnahme. So. Und die konnten, glaube ich, mit diesen Hilflosigkeitsmustern, die du jetzt auch so ein paar Mal beschrieben hast, ganz schwer umgehen. Das hat die total genervt. Und das ist ja auch das, wo du am Anfang, wenn du noch nicht so richtig das rausgefunden hast, dass da was anderes dahinter liegt, ne? Du bleibst dann auf Ebene der Hilflosigkeit. Also Patient ist, fühlt sich hilflos. Du willst dann irgendwie helfen. Das ist das, was ein Assistenzarzt in der Charité normalerweise tut. So. Und das funktioniert dann nicht, ne? Und das kann richtig frustrieren und wiederum auch hilflos machen, eben auch die Behandler und das Behandlerteam, ne? Da ist das eine Dynamik, die du auch kennst, so, dass das für großen Frust und Ärger sorgt?
Ja, ich würde sogar sagen, Alex, ich glaube, ich war einer dieser Kollegen. Also wenn ich an meine Zeit in der Inneren denke, aber auch wie wahrscheinlich wir beide medizinisch erzogen sind, also wie man ja auch im Studium eigentlich Medizin lernt, dann ist das ja eine sehr pragmatische Herangehensweise und auch oft Dynamiken, in der, sag ich mal, einen Schritt zurückgehen, nochmal kurz nachdenken und aufs eigene Gefühl achten, ja nicht nur verpönt sind, sondern ja fast schon sanktioniert.
Ja, genau.
Und ich war einmal im OP, das war im Ausland, da hat ein junger Assistenzarzt was nicht gewusst und der hat irgendwie gesagt, ich brauche kurz einen Moment. Der Chefarzt hat mit dem Skalpell nach dem geworfen, mit dem benutzten.
Okay, das ist nicht fair.
Nein, ich lache drüber, aber weil das wirklich so dramatisch ist und weil ich aber glaube, das setzt so ein bisschen den Ton für Medizin. Und ich glaube, worauf du ja so ein bisschen hinaus willst, ist eigentlich diese Dynamik, die mit Hilflosigkeit entsteht.
Ja, genau.
Und wenn man natürlich, ich meine, so gerade schwer somatisierende Patienten sind ja eine riesige Herausforderung. Die stellen sich hilflos, die sind hilflos.
Ja.
Die haben viel iatrogene Schädigung erfahren von irgendwelchen Ärzten, die irgendwelche Heilsversprechen machen, um bloß nicht die eigene Hilflosigkeit zu erleben. Da sind wir wieder da, ne? Ich habe mal eine Patientin, die kam zu mir und hat gesagt, ja, wissen Sie, ich war bei einem ganz tollen Neurologen, der hat mir erklärt, was mein Krankheitsbild ist, aber hat gesagt, dass er mir nicht helfen kann, weil die Neuronen, die bei mir geschädigt sind, die sind so minimal und eigentlich könnte Neuronen mit Lidocain und was nicht noch was ausschalten. Aber weil meine so klein sind, kann er das nicht. Und also das ist ja total Banane, ne? So ganz Omnipotenz verpackt, als ich bin eigentlich der Beste. Also du merkst, ich bin manchmal, gehe ich ein bisschen vom Thema weg. Aber ich denke, wenn Patienten mit
Das ist ja das Thema. Und ich muss jetzt auch wirklich dran denken, durch unser Gespräch, so an die eigene Hilflosigkeit. So eine Situation, die ich jetzt bei mir sehr mit diesem Thema verbinde. Ich komme als Assistenzarzt morgens auf diese Station mit knapp 50 Patienten. Wir sind irgendwie 2, 3 Assistenzärzte, die auch kaum Erfahrung haben. Ein Rotant irgendwie aus der Kardiologie. Und die Krankenschwester kommt schon mit einer Hilflosigkeit auf mich zu und zeigt dann die Patienten mit einer schweren Anorexie, die sich über Nacht wieder die Magensonde gezogen haben. Also wurden so schwere Anorexien damit behandelt, ziehen sich dann die Magensonde und man kann sich dann überlegen, ob man die ständig neu legt oder dann weg. Also es gibt keine gute Lösung dafür. Ne? Es gibt die Krankheitsdynamik ist da so intensiv, dass die praktisch auch die Sonnenkost ablehnen. Der Intensivmediziner lehnt dann ab die IV-Ernährung, weil das ja nicht nachhaltig klappt für Gewichtsaufbau und so Sachen. Die komplette Hilflosigkeit und das zeigt sich dann auch so in dieser ganzen Dynamik. Also ganz, ganz schwer auszuhalten.
Und es ist eine aggressive Dynamik, muss man ja sagen. Ne? Eine Patientin kommt zu uns mit einer schweren Anorexie. Behandelt gerade eine Patientin, die kam mit einem 11,3er BMI. Ne? Muss man sich überlegen, was das körperlich auch, wie das aussieht und wie brutal das ist. Ne? Und bei der ist es jetzt nicht so, aber wir kennen ja auch andere, wie du es erzählst. Und dann reißen die sich ihre Magensonden raus. Und auch das, wenn man das ja nicht richtig macht, das ist schmerzhaft. Das Schmerzhafte anzusehen, dass jemand gerade vor deinen Augen verhungert. Und dann gibt es ja noch so viele andere Dynamiken. Und dann, und das kommt in meinem Buch nicht so rein, weil ich, glaube ich, erstmal versucht habe, so ein bisschen so schrittweise zu überlegen, wie kommt man da raus, ins erstmal unter einem größeren Beziehungsaspekt zu verstehen. Aber in dem Buch spreche ich auch von zwei Analytikern, oder einem zumindest, Rogers heißt der, glaube ich, Roger heißt der, der war, glaube ich, auch Theologe, der sagt, naja, das ist eine, kann auch eine recht sadomasochistische Dynamik annehmen. Wenn ich immer wieder Hilfe fordere, aber gleichzeitig die Hilfen der anderen kaputt mache, aber dann immer mehr Druck drauf mache, jetzt endlich mir zu helfen, dann ist das hochaggressiv. Und dann in der anderen Seite zu bleiben, als Arzt oder als Psychotherapeut oder Psychologe, ne? Oder lass es auch mal Physiotherapeuten sein oder Krankenschwestern, wie du es gesagt hast, ne? Da einen Schritt zurückzugehen, sich nicht dieser Aggressivität und diesem Druck auszusetzen, das ist was ganz Schwieriges. Und da sind wir direkt bei einem Prozess der projektiven Identifikation, der für uns, glaube ich, als Psychologen, Krankenschwestern, Altenpfleger, Ärzten viel brutaler ist, weil der genau in den Kern geht. Ne? Wir sind alle eigentlich in diese Berufe gegangen, um Menschen zu helfen. Und wenn wir das dann nicht können, aber gleichzeitig Druck ausgeübt ist, dann macht das was mit uns. Und das ist übrigens ein zweiter Punkt, den ich in dem Buch aufgreife. Es gibt eigentlich keine Studien richtig dazu, wie sich Hilflosigkeit körperlich anfühlt. Und manchmal wird eher Angstsymptome werden da beschrieben. Aber das ist was ganz Brutales. Das ist schwer auszuhalten. Und wenn du auf so einer Station gearbeitet hast, das sind ja auch Dynamiken, da bist du ja einerseits mit dem Patienten beschäftigt, aber die meiste Zeit bist du ja damit beschäftigt, das Team zu regulieren, beziehungsweise du brauchst ein so erfahrenes Team, um das überhaupt bearbeiten zu können. Das ist ja, das dauert ja Jahre, um das wirklich gut aufzubauen. Also das, ich verliere mich so ein bisschen, aber ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, braucht eine Gruppe.
Ja.
Also man braucht manchmal eine Gruppe, um Hilflosigkeit zu bearbeiten.
Sorry. Genau, man braucht einen Dialog und vielleicht einen Podcast, und ich fand das jetzt wirklich ein spannendes Gespräch, und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer fanden es auch anregend, und vielleicht fangt ihr vielleicht an, euch eigene Gedanken zu machen. Wenn ja, könnt ihr auf jeden Fall gerne bei Podcast Player oder Spotify eures Vertrauens irgendwie Kommentare hinterlassen, oder ihr könnt auch alex@psychcast.de schreiben, wenn ihr uns irgendwie Feedback geben wollt oder eigene Gedanken dazu geben wollt, oder auf psychcast.de einen Kommentar hinterlassen. Ich werde auf jeden Fall dein Buch und dein YouTube-Video verlinken, und bei Substack sind wir ja auch beide. Ne? Das werde ich auch mal beides verlinken. Da kann man auch einiges von dir lesen. Ich glaube schon, dass du da einmal die Woche was postest oder so. Ne?
Du warst kurz weg. Ich weiß nicht, ob die Hörer uns gehört haben.
Also ich verlinke alles korrekt, habe ich nur gesagt. Und ich glaube, mit Blick auf die Zeit, wir machen tatsächlich für heute mal einen Punkt. Aber wie ich das nochmal zusammenfassen würde, was ich wirklich an deiner Arbeit hier toll finde, das ist ein super Auftakt, das Thema erlernte Hilflosigkeit jetzt auf eine Beziehungsebene, auf eine größere Ebene zu bringen. Und fand es sehr inspirierend, freue mich sehr, dass wir darüber zusammen gesprochen haben, und würde mich freuen, wenn du mal wieder zu Gast bist im Psychcast.
Alex, ich habe leider, ich hoffe, die Hörer haben es doch gehört, kaum was gehört, weil meine Internetverbindung halb abgebrochen ist, aber ich habe, glaube ich, den Großteil verstanden. Ich habe mich super gefreut, hier sein zu dürfen, weil ich dich ja auch schon länger verfolge, und ich freue mich total, mit dabei sein zu können. Na, noch nimmt's auf. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem noch zu Ende zu reden. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Alex, vielen, vielen Dank. Danke auch fürs Verlinken. Und ich würde mich total freuen, wenn es weitergeht. Und wir im Kontakt bleiben. Liebe Grüße. Ciao, ciao.